Frauen, die als Mann leben, das ist keine Erfindung der Neuzeit. Das gibt es in manchen Gesellschaften schon seit dem Mittelalter. Die Borneschas, die eingeschworenen Jungfrauen in Albanien beispielsweise. Das sind Frauen, die sich bereits in ihrer Jugend für ein Leben als Mann entschieden haben. Meist, um ihrer Familie zu helfen, wenn es dort keine männlichen Nachkommen gibt. Manchmal aber auch, weil sie sich den Erwartungen von Heirat, Familie und Mutterschaft entziehen wollen in einer patriarchal geprägten Gesellschaft. Dokumentarfilmerin Christine Nratzai und Birte Templin haben einen Film über genau jenes Thema, die Borneschas, gedreht, über ihr Leben, ihr Selbstverständnis und ihre Rolle in der albanischen Gesellschaft. Woman mit einem Schrägstrich dazwischen heißt dieser Film und er startet morgen in unseren Kinos. Und jetzt begrüße ich Christine Nratzai bei uns auf Radio 3. Hallo.
Hallo, danke für die Einladung.
Wie sind Sie denn auf dieses Thema gekommen?
Also ich hatte eine Großtante, die eine Borneša war. Ich habe albanische Vorfahren und im Grunde genommen war das immer Teil meiner eigenen Familiengeschichte. Und was ich besonders spannend fand, war, dass ich als Kind, wenn ich im Kosovo war, oft von meinem Onkel Borneš genannt wurde. Und das gilt, das sind Mädchen, die so ein bisschen tougher sind, die so ein bisschen herausstechen. Und ich wusste damals nicht genau, was das bedeutet. Ich wusste nur, dass es was Besonderes ist und was Positives und was mich irgendwie stärker macht. Also insofern, es war meine eigene Familiengeschichte. Ich fand es spannend, auch als Mädchen in patriarchalen Strukturen groß zu werden und auch an mir selbst zu erkennen, wie ich dann doch feminine Seiten von mir vielleicht nicht so ausgelebt habe, weil ich gemerkt habe, dass es in meinem Surrounding besser kommt, wenn ich mehr männlich mich gebe und mehr tougher mich gebe und mehr Respekt dadurch bekomme.
Sie sagten gerade, Ihre Großtante war eine Borneša. Haben Sie sie erlebt und wie haben Sie sie erlebt?
Ich habe sie persönlich nicht erlebt. Ich habe sie nur aus Erzählungen meiner Mutter, die sehr früh und sehr oft von ihr gesprochen hat. Es war quasi die Schwester meines Großvaters. Und sie war so, dass sie nicht heiraten wollte. Also sie hatte Brüder, es ging nicht darum, die Familie zu erhalten. Aber sie wollte einfach das Haus nicht verlassen, weil als Mädchen verlässt man das Haus, wenn man heiratet. Sie wollte bei ihrer Familie bleiben, sie wollte ihre Brüder unterstützen. Sie wollte frei auf dem Feld Schafe hüten können, ohne dass sie sich bedroht fühlt und wollte einfach ein freies Leben. Und sie hatte etwas, was andere Frauen nicht hatten. Sie hatte eine Stimme.
Kann man sich jetzt einen Borneša auch als burgikosen Menschen vorstellen, also den Männlichkeiten von den Bewegungen vom Äußeren ein wenig angepasst, oder sind es durchaus auch feminine Persönlichkeiten?
Ja, das sieht man bei unseren Protagonistinnen, die sind schon sehr männlich. Also bei einigen, bei Bedri zum Beispiel, die hat eine Ausbildung zum Chauffeur gemacht, da sieht man von außen, kann man nicht mehr erkennen, dass es biologisch eine Frau ist. Ich habe so festgestellt, dass es je nachdem, wie überzeugt sie von ihrer eigenen Rolle und wie sehr sie das Männliche reproduzieren, desto männlicher wirken sie. Und zum Beispiel bei Justine, die hat auch was Burgikoses, aber sie hat doch noch irgendwie was Weiches und Feminines an sich. Also insofern finde ich das ganz spannend. Wir haben sechs Protagonistinnen begleitet und es gibt so eine Vielfalt, die sie darstellen.
Wie einfach war es, diese Protagonistinnen zu finden?
Also wirklich ein großer Vorteil war tatsächlich, dass ich selbst albanischstämmig bin, dass ich die Sprache spreche, dass ich die Kultur und die Gepflogenheiten kenne. Und in Albanien ist es so, wenn man Albanerin ist, dann ist man Teil der Familie. Und also es war unterschiedlich. Wir haben über ein tolles Buch, Women Who Become Men, von einer Anthropologin aus UK, Antonia Young, die vor 20 Jahren die Borneša erforscht hat. An dem Buch haben wir uns herangearbeitet und dadurch, also in dem Buch findet man dann auch die Orte und die Namen der Borneșas und wir sind einfach in die Orte gereist und haben dann rumgefragt und über Mundpropaganda Borneșas getroffen und mussten natürlich das Vertrauen auch stückweise aufbauen. Ja, mein Bruder ist Kameramann, der spricht natürlich auch die Sprache. Insofern hatten wir da echt einen großen Vorteil.
Ja, aber letztlich ist es natürlich auch eine sehr intime Geschichte. Man rückt doch sehr nah an einen Menschen heran. Wir haben es schon eingangs erwähnt, die Tradition der Borneșas, die ist wirklich alt. Man weiß, dass sie seit dem Mittelalter existiert. Wie gut ist das denn dokumentiert, wenn Sie sagen, Sie haben sich anhand eines Buches auch orientiert, aber was kann man über die letzten Jahrhunderte tatsächlich zu diesem Thema lesen?
Also es ist tatsächlich so, dass es im Kanon, es gibt, also das ist der Kanon, das ist das albanische Gewohnheitsrecht, was entstanden ist im Mittelalter, erstmal mündlich überliefert wurde in den Bergregionen und dann irgendwann von Lake Dugagini niedergeschrieben wurde. Und in diesem Kanon, das gibt verschiedene Ausführungen, auch eins von Skanderbeg, und da gibt es tatsächlich einen Paragraphen, der besagt, wenn es keine männlichen Nachkommen gibt, dann wird eins der Mädchen als Mann ernannt und als Mann erzogen und Oberhaupt der Familie. Und
das heißt, die Familie. Man wählt das nicht selber aus. Es gibt schon andere, die das für einen bestimmen.
Genau, es ist ganz unterschiedlich. Also auch bei zum Beispiel bei unserer Protagonistin Diana war es so, da war die Mutter schwanger mit ihr und egal, die Eltern haben entschieden, egal was kommt, das wird als Junge großgezogen. Und bei anderen wiederum, bei Bedri, sie hat es ab einem bestimmten Zeitpunkt selbst entschieden. Es gibt alle Varianten, aber früher war es meistens so, dass dann die Familie oder die Dorfältesten entschieden haben, okay, das Mädchen, meistens war es dann die Jüngste, die bleibt zu Hause und lebt dann als Mann und übernimmt die soziale Rolle des Mannes.
Mhm. Das geht einher tatsächlich aber auch mit einem Zölibat. Das heißt, diese Menschen schwören ein Eid auf Enthaltsamkeit, auf Lebenszeit. Ist das ein Problem? Vor allem vielleicht auch heutzutage für die Burneshas, wo sich das Leben doch dann ja auch sozial sehr verändert hat.
Ja, das ist tatsächlich so, dass in dem Moment, wenn ich die soziale Rolle des Mannes übernehme und Burnesha werde, ist meine Sexualität nicht mehr Privatangelegenheit, sondern Teil der Gesellschaft und des öffentlichen Lebens. Sie schwören Jungfräulichkeit, heiraten, dürfen keine Beziehung haben. Und es ist tatsächlich so mit den Burneshas, mit denen wir gesprochen haben, die haben ihre Art von romantischer Liebe. Wir sind ja sowieso in der westlichen Welt sehr, sehr brainwashed, was die romantische Liebe betrifft. Und da hat man irgendwie gemerkt, dass sie ihre Gefühle, ihre Liebe auf andere Dinge projizieren. Und bei Sanje war es tatsächlich so, die lebt in New York, eine unserer Burneshas, und die bereut es ein bisschen, dass sie keine eigenen Kinder hat. Mhm. Also weil sie sagt, das Leben ist dann doch lang. Und jetzt die Eltern leben nicht mehr und sie lebt zwar bei ihrer Schwester und ihrem Schwager, aber sie lebt doch ein eigenes Leben und hat keine Spiegelung. Alle ihre Freundinnen sind verheiratet, sind Großeltern mittlerweile und sie eben nicht. Und das findet sie so ein bisschen traurig.
Und wie würde sie sich selbst bezeichnen in einem westlich geprägten System, also nicht mehr in Albanien lebend, wo vielleicht ein Selbstverständnis dafür auch vorherrscht? Burnesha ist Burnesha, muss man nichts erklären. Aber in New York ist das sicherlich anders.
Ja, das ist sicherlich anders, wobei sie in Yonkers lebt und da gibt es eine ganz große albanische Gemeinde. Und tatsächlich ist es so, dass man sie kennt. Also es sind viele, die aus dem selben Dorf nach New York ausgewandert sind. Und es gibt schon die Bronx zum Beispiel, da gibt es Teile, das ist auch ein Thema in unserem Film. Das war früher Little Italy, jetzt ist es Little Albania. Und wenn man dorthin geht, ich war auch selbst total überrascht, weil die Menschen und der Habitus, das ist alles so albanisch. Und ich glaube, da ist es dann noch umso schwieriger, aus so einer Rolle dann auszubrechen, weil sie hat ihren Status, sie hat eine Position, sie hat im Außen niemanden, der sie vielleicht auf was anderes hinführen könnte. Insofern bleibt sie natürlich dann in dem, was sie sich ausgesucht hat.
Christine Razay, bei einigen ihrer Protagonistinnen hat man das Gefühl, dass sie selbst auch patriarchale Vorstellungen haben, dass sie ihre Rolle als Mann derart verinnerlicht haben, dass sie tatsächlich auch aktiv, ich will mal sagen, an der Unterdrückung von Frauen beteiligt sind. Wie ist das zu erklären?
Also es ist ganz spannend, es ist sehr ambivalent mit den Burneshas. Sie haben einerseits den totalen Male Gaze angenommen, also die blicken auf die Welt wie Männer und die blicken auch auf andere Frauen wie Männer und reproduzieren die Männlichkeit, speziell die albanische Männlichkeit auch. Und gleichzeitig ist es aber so, was wir auch bei Diana erlebt haben, dass sie Frauen beschützen möchte, dass sie Frauen verteidigen möchte und dass sie auch politisch ist. Also dass sie am 8. März auf die Straße geht und für die Frauenrechte kämpft und einfach auch traurig darüber ist oder wütend darüber ist, wie viele Frauen von ihren Männern behandelt werden.
Also durchaus, die ganze Palette ist da vorhanden.
Genau.
Wie schaut man denn in Albanien heute auf die Burneshas? Ist das eher eine aussterbende Geschichte, weil Frauen eben mittlerweile auch nicht mehr ihr Geschlecht ablegen müssen, um selbstbestimmt zu leben? Oder wird es die Burneshas auch in Zukunft geben?
Ja, das ist eine immer wiederkehrende Frage. Und ich glaube, also mittlerweile ist es tatsächlich so, dass die Frauen in Albanien viel, viel selbstbestimmter auch leben können und dann ins Ausland gehen, studieren, wieder zurückkehren und nicht ihre Weiblichkeit aufgeben müssen. Deshalb, also die ursprüngliche Idee, dass man die Familie erhält, ich glaube, das wird es nicht mehr geben. Aber vielleicht, wer weiß, in Dörfern, wo vielleicht Mädchen leben, die sagen, ich möchte nicht heiraten, ich kann mit Männern nichts anfangen und das vielleicht immer noch als Hintertür nutzen. Das kann vielleicht sein, aber so im Großen und Ganzen wird es immer mehr verschwinden.
Wo-Men oder Women, man kann es wirklich lesen, wie man möchte. Es ist sehr schön mehrdeutig, dieser Titel. Läuft ab morgen also in unseren Kinos. In Berlin ist der Film unter anderem im Bundesplatzkino, in der Filmkunst 66, im Akutkino in Mitte, im Filmrauschpalast Morbid und im Kino Krokodil im Prenzlauer Berg zu sehen. Ich danke einer der Dokumentarfilmerinnen, nämlich Christine Ratzey, für ihren Besuch hier auf Radio 3.
Vielen Dank für die Einladung.